Wer mit dem Fahrrad in Mainz zur Uni fährt, kommt, wenn man den kleinen Schleichweg kennt, direkt an der Kunsthochschule vorbei. Ich bin schon oft dort entlang gefahren und habe mein Tempo etwas verlangsamt, um einen Blick auf die Skulpturen und Installationen auf der Wiese vor der Schule zu werfen. Und schaut man durch ein Fenster, sieht man manchmal riesige Gemälde oder kleine Gruppen beim Malen. Es sieht aus, wie man sich Kunst vorstellt. Frei, individuell und manchmal ein bisschen verrückt. Aber ist das wirklich so? Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Fach und ich glaube, Annabelle hat sich schon lange auf diese Folge gefreut. Es geht um das Kunststudium, bei dem man sich in allen möglichen Richtungen entfalten kann. Von Bildhauerei über Malerei und Zeichnungen bis hin zu Fotografie und sogar Film, Video und Medienkunst. Unsere Gästin Lilian studiert an der Kunsthochschule und erzählt uns, wie es ist, in einem kreativen Umfeld zu studieren, an eigenen Ideen zu feilen und dabei einen ganz persönlichen künstlerischen Stil zu entwickeln. Und ich bin gespannt, wie frei das Kunststudium wirklich ist. Wenn ihr also Interesse daran habt, an einer Kunsthochschule zu studieren, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an meine Kollegin Annabelle. Hi!
Hello!
Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute Lilian zu Gast. Schön, dass du da bist und dass du uns von deinem Studium heute erzählst.
Freut mich, dass ich hier sein kann. Hallo!
Lilian, erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit einem Kunststudium angefangen hast? Du darfst gerne weit ausholen und mal erzählen, wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen und wie kam es dann dazu, dass du Kunst studiert hast oder Kunst studierst?
Das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte.
Leg los, wir freuen uns drauf.
Okay, also ich würde sagen, es war zu der Corona-Zeit. Ich war gerade am Ende meines Modedesign-Studiums. Dort habe ich mein Praxissemester absolviert bei Anja Gockel in Mainz. Es war richtig schön, also ich kann nur Positives berichten. Mhm. Und dass ich mein Studienfach geändert habe, hat nichts mit ihr zu tun, sondern einfach mit dem, wie ich die Modewelt an sich wahrgenommen habe und dass ich mich einfach damit nicht identifizieren konnte. Mhm. Auch weil die Arbeitszeiten, was auch schon öfter durchgedrungen ist, sehr extrem sein können. Mhm. Bei ihr fand ich es sehr human, also sie nimmt wirklich sehr viel Rücksicht auf ihre Mitarbeiter, also in Mainz, als wir da gearbeitet haben. Aber ansonsten sind die Zeiten wirklich nicht sehr human. Und dann wollte ich was anderes machen und habe mich dann, auch weil ich schon früher, als ich in der Schule war, nicht sicher war, ob ich erst Kunst oder Mode machen soll, mich noch nicht entscheiden konnte, habe ich danach halt beschlossen, Kunst zu studieren. Aber auf Lehramt, gerade weil die Arbeitszeiten andere sind. Es sind Ferien und es ist alles sehr viel strukturierter und man ist in einem sicheren System. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und als zweites Fach habe ich dann noch Philosophie gewählt, weil ich fand, dass es zusammenpasst, aber auch, weil es aus meiner Erfahrung ein schönes Fach ist, was man mit Kindern unterrichten kann. Und dadurch, dass man Diskussionen hat, ist es ein Fach, was einfach Spaß macht und auch leichter vorzubereiten ist als jetzt zum Beispiel Deutsch oder Mathe, wo man sehr an Sachen gebunden ist.
Magst du uns mal ein bisschen was von deinem Modedesign-Studium erzählen? Weil jetzt sind wir ja hier im Studienwahl-Podcast und so ganz ausklammern wollen wir das nicht, weil wir werden wahrscheinlich keine eigene Folge dazu produzieren können. Deswegen erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen was dazu. Wie ist es denn, das zu studieren? Und vielleicht auch, was hat dich denn auch so ein bisschen dazu bewogen, dann doch auf Kunst umzuschwenken, jetzt abgesehen von den Arbeitszeiten?
Also zum einen, wenn man Modedesign studiert, ist man meistens an einer Hochschule, wo mehrere Designgänge sind. Also zwar nicht im selben Gebäude, aber oft sind auch Kommunikationsdesigner dazwischen oder Produktdesigner, die sich nämlich, das ist ein Designfeld, da sind dann meistens alle irgendwie verbunden. Und dann im Modedesignstudium, es ist ein sehr praxisnahes Studium, also man lernt sehr viel zum Thema Schnittmuster, wie man das erstellt, aber auch händisch mit Recht, also man muss Schnittmuster wirklich berechnen und die Notengebung war auch sehr streng. Also es gab auch schon Punktabzug für einen Zentimeter, der nicht gepasst hat,
Krass, okay.
Und man musste wirklich sehr hart arbeiten. Also man musste nähen und sticken. Und das war anstrengend. Aber ich muss sagen, in der Disziplin hat es einem viel geholfen. Man hat handwerklich viel gelernt. Mhm. Aber es ging darum, wenn eine Naht nicht gerade war, musste sie aufgetrennt werden, auch wenn man es 5-mal macht. Das ist gehört dazu. Ja. Bis 12 Uhr an der Hochschule sein, um was fertig zu nähen, ist normal, teilweise länger. Mhm. Es gibt keinen, der einem das vorschreibt, aber wenn man die Abgabe schaffen will, muss das einfach, wird es einfach verlangt. Mhm. Natürlich lernt man dann auch noch über die Modeindustrie, wie Sachen produziert werden. Mhm. Und natürlich die Adobe Illustrator Programme, die sind dabei, weil die sind ganz wichtig.
Ja.
Man lernt auch Illustrationen zu machen.
Mhm.
Und alles wird halt sehr darauf aufgebaut, dass man sich am Ende bei einer Firma bewirbt, die ein großes Portfolio sieht.
Mhm.
Aber es ist sehr technisch und akkurat veranlagt.
Mhm. Okay, ja. Und du hast ja vorhin gesagt, ich glaube ungefähr sowas, du konntest dich nicht mehr so identifizieren oder mit der Modewelt, ne? Kannst du da nochmal erklären, was ist denn passiert? Wo hast du gemerkt, okay, ich mache das Studium zwar fertig, Modedesign, aber ich will nochmal in eine andere Richtung gehen. Wann ist das passiert und wie?
Das war während Corona. Ich glaube, es war auch sogar kurz vor meinem Bachelor tatsächlich, nach dem Praxissemester dann. Aber dann habe ich mich halt entschieden, es noch fertig zu machen, weil es wirklich nur noch ein Semester war oder zwei. Und dann wollte ich das auch wirklich zu Ende bringen.
Mhm.
Und ich finde es auch gut, dass ich es zu Ende gebracht habe. Und die Entscheidung kam dann einfach, weil ich wusste, dass ich Kunst schon immer geliebt habe. Ich habe es auch im Modestudium geliebt, wenn wir was Künstlerisches gemacht haben. Also das kam immer schon durch die Ader. Also auch als wir Bilder zeichnen sollten bei der einen Professorin, habe ich dann auf die größten Bilder, also ich habe auf A1-Blätter gemalt oder A0. Ich habe mir das Größte geholt, was ich mir holen konnte. Und dann habe ich halt schon gemerkt, so ja, ich will da größer werden. Ich habe auch eine Performance vor der Kunsthochschule damals gemacht auf riesigen Nesselstoffen, was auch nicht ganz in dieses Bild gepasst hat schon damals. Und das ist eigentlich immer durchgedrungen. Und jetzt habe ich halt gemerkt, dass ich das eigentlich machen muss. Es ist einfach relevant für mich, es zu machen.
Und du hättest aber jetzt ja auch freie bildende Kunst studieren können. Also nur Kunst, nur als Künstlerin sich ausbilden lassen. Du hast dich aber dafür entschieden, Lehramt zu machen. Warum das? Also warum Lehramt?
Fürs Lehramt gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass ich sehr viel Wert auf Struktur lege.
Mhm.
Und das hat man im Studium, wenn man normal studiert, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, erschafft man sich die Struktur, indem man verschiedene Kurse wählt, zu denen man im Idealfall hingehen sollte, dass man die auch besteht. Und in der freien Kunst ist es aber halt so, dass du zwar Kurse hast, zu denen du auch gehen musst, man muss auch Scheine machen, das ist natürlich da, aber man ist viel freier mit der Zeiteinteilung, ob man dann zu dem anderen Kurs geht, zu dem zweiten Fach, was man wählt. Das prüft eigentlich keiner nach. Die Scheine, die man machen muss, sind relativ wenige im Vergleich zu Lehramt und man kann sich im Zweitfach für andere Fächer sehr leicht Sachen, würde ich sagen, anrechnen lassen. Im Lehramt ist es so, es zählt, was du machst. Wir müssen uns an diesen Plan halten. Es gibt nicht viele Ausreißer, die möglich sind. Das ist schon bisschen anders. Und mir war auch die Struktur im Studium als auch im Leben sehr wichtig, weil wenn du freie Kunst machst, dann musst du dein eigener Chef sein, selbstständig und davon Geld verdienen müssen. Wenn du als Lehrer arbeitest, wirst du dein Geld auf dem Konto haben. Und das ist schon ein Punkt, der ihm Sicherheit gibt, auch um besser Kunst machen zu können, finde ich.
Ah ja, stimmt. Dass man nicht immer diesen Druck im Hinterkopf hat, ich muss jetzt Kunst machen, weil das natürlich diese ganze Freiheit dann vielleicht auch einschränkt und auch die Kreativität, ne, wenn man den Druck im Hinterkopf hat, ich muss jetzt was machen, ich muss was produzieren, ich muss was fertig machen, sei das irgendwie im selbstständigen Bereich oder in irgendeiner Ausstellung. Okay, das verstehe ich total. Dein Modedesign-Studium, das hat sich so angehört, als wäre das viel Disziplin auch gewesen. Also sehr diszipliniert muss man da anscheinend sein, um Sachen fertig zu machen. Sehr genau auch. Wie empfindest du das jetzt in Kunst?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mir geholfen hat. Zum einen liegt es daran, dass ich halt da gelernt habe, zwar genau zu arbeiten. In meinem Kunststudium habe ich dann aber tatsächlich mal eher das Gegenteil ausprobiert, weil ich davor die ganze Zeit auf dieses Genaue sehr getrimmt wurde. Und deshalb wollte ich dann, als ich Kunst gemacht habe, wirklich frei sein. Das heißt nicht, dass nur wenn man scheinbar ungenau arbeitet, dass die Arbeit dann ungenau aussieht. Es ist aber eine andere Form, das anzugehen. Ich denke aber, es kommt auch auf das Mittel an, was man verwendet. Zum Beispiel habe ich mich sehr in dem Bereich Bildhauerei ausgetobt und ich mache auch sehr gerne Abdrücke. Bei Abdrücken ist es so, die enden genau, aber da gibt es auch nicht die größte Wahl, dass sie sehr ungenau sein können. Denn wenn der Abdruck steht, entweder aus Silikon oder Gips, und man dann etwas reinmacht, also zum Beispiel Gips, Beton oder auch wieder Silikon, es gibt ja verschiedene Mittel, dann wird er am Ende schon sehr akkurat sein. Und man muss das auch akkurat machen. Also es kommt drauf an. Oder wenn man jetzt mit Photoshop-Programmen arbeitet, dann möchte man natürlich auch, dass das Bild am Ende ordentlich aussieht und gut belichtet ist. Ich denke, es gibt schon auch in Kunst den Fall, dass man sehr akkurat arbeiten muss. Es kommt nur drauf an, wie.
Und ihr seid aber einfach freier. Also das hast du ja zumindest so jetzt auch bezeichnet. Das heißt, ihr könnt auch im Lehramtsstudium wirklich frei überlegen, an was will ich jetzt gerade arbeiten. Ihr müsst also nicht alles einmal durchlaufen, sondern ihr könnt wirklich sagen, so wie du jetzt gerade, ich bin voll in Bildhauerei, da tobe ich mich jetzt erstmal aus und dann mache ich noch Abdrücke und dann, und jemand anders will vielleicht eher Videoinstallationen machen oder sowas. Also ist man so frei?
Tatsächlich? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man so frei ist.
Cool.
Denn wenn man Kunst studiert, ist es so, dass man erstmal 2 Semester in der Basisklasse ist. Da gibt es auch eine Prüfung am Ende, die benotet wird für die Lehramtsleute, für die freien Künstler. Die kriegen nur, die bestehen es. Aber es steht natürlich in einem anderen Verhältnis. Und frei ist man schon. Es gibt aber trotzdem verschiedene Klassen, in die man dann quasi aufgeteilt wird.
Genau, erklär die doch mal, welche Klassen es da eigentlich gibt. Und die kriegt man am Anfang auch alle mit, ne?
Ja, also man muss sich schon selbst erkundigen, welche Klasse man möchte. Man sollte da zu einem Plenum gehen, was meistens dienstags stattfindet. Das ist auch der Grund, warum dienstags keine Studienveranstaltungen liegen sollten, weil das Plenum schon eigentlich Pflicht ist.
Was ist das Plenum?
Im Plenum werden die Kunstarbeiten besprochen, die im Semester von Studierenden angefertigt werden. Je nach Prof finden aber noch entweder Besprechungen zu anderen Künstlern statt oder es werden Ausflüge und Exkursionen geplant. Das ist natürlich auch Pflicht, also dass man zusammen in eine Ausstellung geht oder eine Ausstellung organisiert. Aber das kommt auf den Professor an. Das kann ich nicht für jeden Professor jetzt natürlich sagen. Es gibt eine Zeichenklasse. Es gibt 3 Bildhauerklassen tatsächlich.
Ach krass.
Alle im Keller. Und das ergibt auch Sinn, weil in dem Keller sind die Bildhauerwerkstätten. Also wir haben da eine Holzwerkstatt, wir haben eine Metallwerkstatt und wir kriegen jetzt wahrscheinlich noch was dazu. Also alles Werkstatttechnisches im Keller und das ergibt Sinn für die Bildhauer, dass wir natürlich beim Holz und Metall und Gips und allem Möglichen, was da ist, nah dran sein wollen.
Auf jeden Fall.
Während dann oben dann zum Beispiel... Also nicht oben, aber es ist halt, ich finde, es ist schon sehr passend verteilt, wo die Werkstätten sind. Weil zum Beispiel im ersten Stock ist dann halt eher Siebdruck und das liegt halt auch näher an den Malern dran, ein bisschen, die da eher ihre Ateliers haben. Weil wir haben ja auch Malereiklassen, 2 Stück. Und dann haben wir noch eine Fotografieklasse, wir haben noch eine Medienklasse, in der ich jetzt bin, beim Herr Kiesling.
Grüße gehen raus.
Und er ist ganz toll. Also er macht ganz tolle Kolloquien. Also wenn wir fertig sind, zeigt er uns meistens auch noch andere Künstler und andere Positionen, dass wir quasi unser Blickfeld erweitert wird, was es noch gibt. Und es ist super für Inspiration. Und also ich finde das wirklich sehr gut.
Mega. Also man hat diese unterschiedlichen künstlerischen Klassen, ne? Und dann ist es doch so, dass man da einen Schwerpunkt wählt irgendwann innerhalb des Studiums, oder? Und sich für eine Klasse entscheidet?
Genau, diese Entscheidung findet nach der Basisklasse statt. Falls es aber vorkommt, dass man sich in einer Klasse, falls es entweder Komplikationen gibt, man sich nicht mehr wohlfühlt, man sich vom Stil her einfach so entwickelt, dass die Klasse einfach nicht mehr dazu passt. Also zum Beispiel ist es jetzt so, dass die Klassen andere Ausstattungen haben, je nachdem, wo man ist. Also in den Bildhauerklassen sind die Räume meistens zum Beispiel sehr viel größer. In der Medienklasse sind die Räume anders verteilt. Dafür gibt es natürlich Beamer und ganz viele Monitore und Fernseher. Und das technische Zeug ist da einfach schon in der Klasse integriert, weil es halt wichtig ist. In der Bildhauerklasse hat man dann alles Mögliche zum Bohren allerdings parat, weil das auf jeden Fall stattfindet. Und das ist dann zum Beispiel dann näher in der Klasse zu finden.
Okay. Und welche war, in welcher Klasse warst du? Also für welche hast du dich entschieden oder hast du irgendwie auch mal gewechselt?
Ich habe gewechselt. Ich war davor in einer Bildhauerklasse. Und dann bin ich zu Kiesling gewechselt. Genau, also das ist möglich. Also ist immer möglich, daran ist man nicht gebunden. Das Einzige, was man, wenn man dann mit dem Prof natürlich, zu dem man danach geht, geredet hat, muss man es im Studienbüro anmelden und dann wird man umgetragen. Aber das, der Wechsel ist kein Problem, das machen auch sehr viele.
Okay, also das heißt, man hat echt so ein bisschen die Möglichkeit, nach der eigenen Entwicklung zu gucken und zu schauen, in welche Richtung entwickle ich mich, wohin geht mein künstlerisches Interesse auch.
Ja, total. Man kann aber auch, es gibt auch die Möglichkeit, in der Klasse zu bleiben, um parallel mit anderen Professoren zu reden und sich auszutauschen. Das geht terminlich auch. Man muss sie einfach nur kontaktieren.
Sehr cool.
Und man kann auch mit drei Professoren reden, wenn man möchte.
Ja.
Also da ist man komplett frei.
Oh, das hört sich alles so,
es ist so, ja,
ich weiß nicht, so, ja, frei an. Frei. Ich kommt immer wieder dieses Wort in den Sinn. Du studierst es ja jetzt auf Lehramt und mit noch einem zweiten Fach, das ist bei dir Philosophie und Ethik. Wir gehen aber heute hauptsächlich eben auf das Kunststudium ein. Kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht denn so dein Alltag in der Kunsthochschule aus? Also mit was beschäftigst du dich so? Was macht man denn da? Weil also ich bin jetzt gar nicht aus diesem Bereich. Ja? Also ich muss wirklich sagen, ich habe sehr wenig Talent, was auf der künstlerischen Ebene. Bei mir ist eher so Musik das Ding. Was machst du so den ganzen Tag, wenn du in der Kunsthochschule bist?
Meistens ist es so, dass man als freier Künstler einfach kommen kann, wann man will. Man kann auch an der Hochschule meistens so lange arbeiten, wie man will. Es gibt Türcodes mit Schlüsseln für die Klassen, man kennt diesen Code nur von der Klasse und dasselbe gilt natürlich auch für die Basisklasse. Bei mir ist es jetzt so, ich gucke meistens, wann ich meine Kurse habe von Lehramt, die ich belegen muss. Und dann gehe ich entweder davor hin oder danach. Ich bin meistens ein Mensch, ich bin meistens gern sehr früh da, also 10 Uhr ist im Kunstbereich früh.
Ich war auch passt zu mir.
Super.
Ich war auch im Ausland an einer Kunsthochschule und morgens, die Werkstätten waren selten belegt, weil die meisten eher ab 15 Uhr arbeiten.
Okay.
Ich bevorzuge es aber eher früher zu kommen, von 10 bis um 2 vielleicht oder an einem Freitag, wenn ich frei habe, dann nachmittags von 12 bis 4. Das kommt drauf an. Aber meistens, wenn man jetzt einen Termin mit den Werkstätten ausmacht, muss man sich mit den Werkstattleitern besprechen, wann die Zeit haben. Meistens ist das auch ab 10 Uhr, so 10 bis 2, dann gibt es die Mittagspause und dann geht es meistens ab 4 weiter und auch die Werkstattleiter. Ich möchte noch mal einen großen Dank auch an sie aussprechen, weil die wirklich jedem Studierenden helfen und zur Seite stehen und auch den Bildhauern. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Studenten zu denen immer kommen und sagen, was sie alles umsetzen wollen und sie sich an den Kopf teilweise fassen und sagen, oh Mann, ihr kommt schon wieder mit den ganzen Sachen. Wie setzen wir das wohl am besten um? Aber hey, wir helfen euch.
Oh, wie schön.
Also die sind wirklich echt großartig und ich, wie gesagt, sie haben mich auch viel unterstützt. Also ich bin ja meistens in der Gipswerkstatt und mit Christoph arbeite ich zum Beispiel sehr viel zusammen, total unterstützend, aber auch in der Holzwerkstatt. Und diese Kurse muss man auch belegen. Das muss man sich auch einteilen im Lehramt, so wie in der freien Kunst, dass man einen Werkstattkurs belegt und nicht nur einen. Ich glaube, es sind sogar 2 bis 3, die man belegen muss, dass man auch geschult wird, weil man das ja auch natürlich, als freier Künstler sollte man in der Technik geschult werden, aber wenn man Lehramt unterrichtet, wäre es ja auch wichtig, dass man das Schülern beibringen kann,
ja,
weil im Lehrplan stehen die Sachen auch.
Also was macht man, wie kann ich mir denn so eine Werkstatt, wo du eben gerade meintest, man hat mindestens einen Kurs oder 2, wie stelle ich mir das vor, was passiert da, was lernt man denn da?
Also es gibt einen Werkstattkurs, den fand ich ganz toll, ich bleibe einfach dabei, das ist die Abformtechnik. Und da lernt man, also das Klassische, was da meistens gemacht wird, ist, dass etwas geformt wird aus zum Beispiel Ton. Da formt man einen Kopf und dann lernt man, wie man diesen Kopf aus Gips abnimmt und einen Abdruck davon macht. Damit man diese Technik auch auf andere Sachen anwenden kann und abstrahieren kann. Trotzdem gilt es bei der Abformtechnik, dass jedes Objekt unterschiedlich ist. Also selbst wenn man schon denkt, man hat Erfahrung, wird ein neues Objekt eine neue Herausforderung. Mhm. Und man kann trotzdem nicht alles 1:1 anwenden. Mhm. Natürlich für jetzt zum Beispiel Christoph, der sehr viel Erfahrung hat. Für ihn ist es sehr einfach zu erfassen, wie etwas geht. Aber die meisten Studierenden, wenn sie Abdrücke nehmen, entweder sind sie immer da oder manche kommen auch nur ab und zu. Und wir sind nicht so geschult wie diese Leute, die das immer machen, außer man macht es selber immer. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Unterstützung haben, weil meistens auch Materialien zusammengehören. Also man braucht Metall für Gips zum Beispiel. Also man muss die Techniken kombinieren, wenn man jetzt irgendwie andere Sachen will, dann braucht man vielleicht Holz und muss das irgendwie zusammenklamüsern. Mhm. Und dann braucht man halt Leute vom Fach, die wirklich tief da drin sind.
Und lernt ihr auch, ich sag jetzt mal, euch die Materialien zur Verfügung zu stellen? Also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel beim Gips musst du selber auch den Gips herstellen, anrühren etc. Oder ist es, also ich weiß, das sind jetzt so ein bisschen naive Fragen, aber steht es dann alles bereit oder müsst ihr euch das alles selber organisieren? Also klar, Holz wird wahrscheinlich da sein, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Holzarten, dann müssen die zugeschnitten werden und so weiter. Also macht das jeder dann wirklich selber von klar, also vom ersten bis zum letzten oder?
Ich denke, es kommt drauf an, mit was man arbeitet. Also ich würde sagen, dass die meisten, die zum Beispiel malen, die holen sich ihre Leinwände. Natürlich gibt es da auch einen Kurs, aber manche malen schon, bevor sie in den Kurs gehen, auf einer Leinwand. Aber man lernt auch, wie man eine Leinwand zum Beispiel bespannt, was ich in meinem Leben nur einmal gemacht habe. Mhm. Mit einem Freund von mir, der auch Bildhauerei studiert hat. Das war auch eine Aktion. Aber wir haben das zu zweit hingekriegt. Und ich habe noch eine andere, die Malerei gemacht hat, gefragt. Also es war auch sehr viel Fragen. Dann beim Gips ist es so, dass ein spezieller Gips für den Kurs bestellt wird, der halt gegeben wird. Und Christoph hilft einem, wenn man nicht so große, also wenn man jetzt nicht etwas Gigantisches aus Gips macht, hilft er einem auch immer mit Gips aus. Aber wenn man halt jetzt wirklich zum Beispiel 25 Teile abnehmen wollen würde oder 10 Stück, dann würde er den Gips nicht zur Verfügung stellen, denke ich, weil das geht dann schon darüber hinaus. Mhm. Und je nachdem, was man macht, muss man die Materialien auch wirklich selber holen. Das gilt auch für Holz, weil es liegt nicht immer das Holz rum in der Kunsthochschule, was man gerade braucht.
Ja.
Und manchmal lässt es sich nicht identifizieren oder jemand antwortet nicht. Und dann muss man die Materialien selber holen.
Okay.
Für den Kurs, die Materialien werden meistens gestellt, soweit ich weiß. Aber sonst wäre also es wär einfach besser, wenn man auch selber weiß, wo man die Sachen herbekommt. Weil wenn man fertig mit dem Studium ist, dann hat man vielleicht keinen, der es da hat. Und klar gibt es Anrühren, das wird einem beigebracht. Aber wenn man dann selbst daran arbeitet, dann muss man auch sich selbst mit Tutorials und sowas zusammensuchen. Aber Gips anrühren geht, das schafft man. Auch wenn man es einmal erklärt bekommen hat, dann muss man es schaffen. Man muss nur abwarten, bis der Gips nicht zu fest wird.
Ja.
Das muss man dann halt lernen. Aber ich denke, wenn man viele Abdrücke macht und der erste nichts wird, das ist auch ganz normal, dass der erste immer in Probe ist. Und danach kommen dann die Abdrücke, die dann immer hoffentlich besser werden.
Sehr spannend.
Ich stelle mir das so vor, du kannst jetzt mal sagen, ob das stimmt oder nicht, dass man in regelmäßigen Abständen sich ein Kunstprojekt, ein eigenes überlegt und das umsetzt. Ist erstmal da die Frage, ist das so, dass man mehrere Projekte so hintereinander abhandelt mit seinen eigenen Ideen?
Ich würde sagen, wir kriegen ja keine Aufgaben gestellt. Und das ist auch das, was immer in der Rede am Anfang, wenn man begrüßt wird, nochmal herausgestellt wird, dass wir uns unsere eigenen Aufgaben stellen. Also es gibt kein Thema, über dem wir arbeiten. Das ist eine eigene Entscheidung. Diesen eigenen künstlerischen Stil zu entwickeln, das sollte nach einer Zeit kommen. Es wird gesagt, ob das so ist, ich kann es nicht für alle sagen. Ich weiß nur, dass man anfängt, an Sachen zu arbeiten, meistens Sachen abzuarbeiten. Und je nachdem, wer etwas macht, wählt auch ein anderes Medium. Also ich würde halt, also so würde ich das jetzt beschreiben, man sucht sich die Projekte selbst, aber es ist einem freigestellt, ob man ein Projekt oder 10 Projekte im Semester macht. Das
Also es gibt jetzt nicht Abgabedatum XY und da muss ein Projekt fertig sein. So ist es nicht.
Nein, aber wenn eine Ausstellung ansteht, dann sollte auf jeden Fall was fertig sein, weil das wäre ungünstig.
Okay. Und was wäre denn da?
Das ist wieder total cool, ne?
Und also, das ist total krass frei.
Ja.
Also das hätte ich jetzt so in der Form mir nicht vorgestellt. Ich will unbedingt wissen, was war dein Lieblingskunstprojekt bisher von dir selber?
Oh, das ist eine wirklich schwere Frage. Ich muss sagen, meine Kunstprojekte sind für mich wie Kinder. Ich liebe nämlich jedes einzelne. Ob es jetzt mein bestes oder nicht mein bestes Projekt ist, ist mir relativ egal, weil ich stecke in alles sehr viel Herzblut und ich brenne auch dafür. Und das sollte man auch, wenn man Kunst macht, weil es ist Selbstdisziplin, die man braucht. Und das hat man nur, wenn man was fertigstellen will. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich eine Arbeit habe, die sich mit die ist sehr düster. Ich liebe sie aber sehr.
Erzähl.
Die wird auch bald auf der Website, denke ich, zu sehen sein. Ich würde es noch mal gerne absprechen. Aber es geht halt um einen Todesturm, den ich umgewandelt habe, dass er aussieht wie dieses Fenster von einer Piepshow. Also, dass es quasi ein runder Turm aus Steinen ist, mit PVC-Folie und einem Fernseher drin. Und es geht halt um kriminelle Figuren, die sexualisiert werden und auch Frauen in der Geschichte, die sexualisiert dargestellt werden. Also mörderische Frauen, die quasi Lesbenfilme anregen und Vampirfilme und sowas. Und sowohl wenn sie tot sind, als schon vor ihrem Tod. Also das war so das Thema dahinter. Es ist wirklich sehr düster. Ich liebe diese Arbeit aber sehr stark. Also ich stehe voll dahinter. Aber ich mache auch Arbeiten, die jetzt nicht so düster sind. Aber meistens, ich mag die Arbeiten, die was zu tun haben mit dem Weiblichen, mit dem Körper, mit Frauen. Momentan sind es Babys, die ich toll finde. Und es sind so Sachen. Und deshalb ist jede Arbeit auf seine Art und Weise so was Besonderes.
Oh, sehr cool. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, wenn es auf die Homepage kommt. Also wir packen die auch sowieso in die Shownotes. Also hoffentlich erscheint es dann, können wir uns das mal angucken. Das interessiert mich sehr, sehr cool. Willst du noch ein zweites erzählen?
Also ein Projekt, das mag ich auch sehr gerne. Das ist eine Arbeit mit einem Hundetunnel, die ich gemacht habe. Den habe ich in ein Fenster gehängt und ihn auf den Boden fallen lassen und dann meinen Körper reingemacht, aber nur so, dass man den unteren Teil gesehen hat. Und dann habe ich mich da drin bewegt und ich habe es eine Kommilitonin abfotografieren lassen. Und daraus ist dann eine Fotografiearbeit entstanden. Ich mag die Arbeit, weil sie sehr witzig ist und leicht. Und ich finde, Kunst hat auch eine Leichtigkeit, die man umsetzen muss, weil nicht alles in der Kunst muss ernst sein. Es soll ja auch, also meiner Meinung, wenn man Kunst studiert, muss man Spaß haben.
Ja.
Und deshalb darf man Sachen auch machen, die sich selbst vielleicht nicht so ernst nehmen. Und das ist auch okay, wenn es witzig ist.
Sehr schön.
Und sich selbst nicht zu ernst nehmen, ist eh immer eine gute Qualität.
Auf jeden
Fall.
Wenn
man das schafft, glaube ich.
Denke ich auch. Ich glaube, das ist sehr gesund.
Ja. Gibt es irgendein Kunstprojekt, ich muss noch eine letzte Frage zu Kunstprojekten, von jemand anderem, also von einem anderen Student oder Studentin, die dich selbst sehr beeindruckt hat und wo du dachtest, wow, krass. Gibt es da was?
Es ist echt interessant, darüber nachzudenken, weil ich habe festgestellt, ich sehe diese Kunstleute jeden Tag um mich herum und man bespricht die Arbeiten im Plenum, aber man bespricht das auf eine sehr andere Art und Weise. Also es ist nicht, wir gehen das immer sehr analytisch an. Und wenn man so auf dem Rundgang ist, dann guckt man sich das an und natürlich wird man dann zu allem sagen, ja, schön und gut, weil es ist ausgestellt. Das ist die Reaktion, die natürlich nach außen, es wird immer erwartet. Und ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, weil manchmal haben mir Sachen auf dem Rundgang gefallen, von denen ich gar nicht so wusste, von wem die waren, weil das in einer anderen Klasse war. Und dann konnte ich das nicht zuordnen. Ich muss aber sagen, dass es eine Arbeit gab, ich weiß nicht, wer der Student ist, zu dem die Arbeit gehört. Ich glaube aber, der Student oder die Studentin ist in meiner Klasse. Das war Holz auf dem Boden und da war ein Fernseher drinne mit einem Holzwurm, der abgespielt wurde. Sowas in der Art. Und die Arbeit hat mir sehr gut gefallen. Also, wenn derjenige den Podcast hört, dann Grüße an die Person, weil das ist eine gute Arbeit, die mochte ich gern.
Sehr schön, okay. Bevor wir jetzt noch weiter in die Inhalte gehen und in die Details, etwas, was unsere HörerInnen und auch die Studieninteressierten immer total interessiert, ist das Thema Eignungsprüfung. Also wir kommen jetzt von deinen schönen Beschreibungen der Werke und der Arbeiten zu so einem total trockenen, langweiligen Ding wie einer Eignungsprüfung. Aber das müssen wir jetzt leider machen, denn
Wenn man an der Kunsthochschule studieren möchte, muss man eine Eignungsprüfung bestehen. Und zwar, das hat einen ganz klaren Grund, den man, glaube ich, jetzt auch schon raushört. Man braucht einfach eine künstlerische Eignung. Man kann jetzt nicht einfach random kommen und sagen, so wie ich zum Beispiel, noch gar keine Ahnung, in Kunst immer eine 3, aber ich habe jetzt mal Lust. Das heißt, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Wie läuft denn diese Eignungsprüfung ab und wie hast du sie bestanden?
Die Eignungsprüfung verläuft so, dass man eine Mappe anfertigen muss und auch abgeben muss. Die muss man abgeben live. Ich glaube, zu Corona konnte man die auch online abgeben, aber die haben sich die auch in echt angeguckt. Und das war auch bei meinem Modedesign-Studium so. Das war sogar gleich. Mhm. Und danach, wenn die Mappe gut ankommt, wird man eingeladen und dann wird man nochmal Sachen dazu gefragt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass in der Eignungsprüfung ich da draußen auch mit jemandem noch saß und ich total nervös war, weil ich natürlich nicht wusste, wie es laufen wird und ich konnte die Situation nicht einschätzen.
Ja, krass, okay.
Und als ich dann da drinnen saß, saßen dann diese Leute, die einem erst so fremd erscheinen und wenn man dann studiert, kennt man die plötzlich in echt und merkt, sie sind ja gar nicht beängstigend.
Aber das ist schon mal für alle gut zu wissen, die so eine Eignungsprüfung machen, auch die, die da sitzen, sind nur Menschen, ne?
Sie sind gar nicht beängstigend. Genau. Ja. Man okay. kann davor auch gerne anrufen, wenn es irgendwie gibt und sich da beraten lassen. Also es gibt auch Leute, die Gespräche annehmen. Man kann auch, glaube ich, die Profs so kontaktieren. Ich habe zum Beispiel mit Judith Samen davor auch schon geredet, weil ich mich, also ich wusste zwar ungefähr, was in eine Mappe gehört, aber ich habe mich trotzdem wohler gefühlt, schon mal mit jemandem zu reden, der sich damit auskennt, der da studiert. Das hat mir echt eine Sicherheit gegeben, die Mappe zusammenzustellen auch. Mhm. Und als ich dann da drinnen saß, also nicht saß, ich stand dann, und mir wurden Fragen gestellt, einfach zum Kunststudium, warum ich das mache. Man musste ja auch einen Brief schreiben. Mhm. Also einen Brief, einen Zettel halt, also Motivationsschreiben eben. Und dann wurde man auch die Sachen gefragt. Und ich kann mich tatsächlich an nicht mehr so viel erinnern, aber ich weiß, dass ich nach Künstlern gefragt wurde und ich einen Künstler genannt habe, den dann der Filmprofessor kannte. Und das hat mich ganz arg glücklich gemacht, weil die anderen den nicht kannten und er dann aber so gesagt hat, ja, doch, den kenne ich und das habe ich mich schön gut gefühlt. Und dann wurde mir noch eine Frage gestellt und die fand ich sehr ausschlaggebend und mir wurde die Frage gestellt, wie groß würde ich denn eine Maus malen wollen? Und ich weiß, dass ich damals, als ich in einem Raum stand, gefragt habe, wie groß ist denn die Wand, wie viel Platz bekomme ich denn?
Schlaue Frage.
Und das war meine Antwort darauf. An diese zwei Sachen kann ich mich erinnern, an den Rest nicht mehr so gut.
Sehr gute Antwort.
Aber das ist bei mir wirklich so. Deshalb habe ich auch Installationen gemacht, weil ich sehr viel Platz eigentlich sehr mag. Es ist erstaunlich, dass ich jetzt Filmkunst mache, weil oder nicht filme, ich mache auch Videos und alles Mögliche, aber dass ich gerade weniger raumeinnehmend arbeite, ist eigentlich faszinierend, weil davor wollte ich eigentlich immer alle Räume für mich haben, am besten alleine.
Was muss denn in so eine Mappe rein? Achso, PS, es gibt übrigens eine Mappenberatung, aber da gebe ich euch auch nochmal einen Link in die Shownotes. Also ihr könnt wirklich tatsächlich euch an der Kunsthochschule eine Mappenberatung holen, aber kannst du mir mal als Beispiel einfach, du musst gar nicht jetzt deine Mappe nehmen, sondern einfach mal so ein Beispiel, was könnte in so einer Mappe drin sein? Du hast schon gesagt, Fotografie, Malerei zum Beispiel, was noch?
Also Skizzenbücher habe ich auch mit reingelegt, tatsächlich bei mir. Mhm. Ich habe auch Kohlezeichnungen drin gehabt. Mhm. Ich glaube sogar Modefotografien waren bei mir noch drin. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Modefotografie war, aber es war was in die Fotografie-Richtung, was irgendwie auch mit meinem anderen Studium, meine ich, zusammengehört hat. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt auch Mappenkurse. Es kommt aber darauf an, also die Entscheidung einzumachen, das liegt dann bei einem selber. Ich denke aber, wenn man konsistent künstlerisch arbeitet, also wenn man während der Schule schon zeichnet die ganze Zeit zum Beispiel oder sich viel mit einem Bereich beschäftigt, wo man vielleicht malt oder künstlerisch aktiv ist, muss ja nicht nur Zeichnen sein. Mhm. Vielleicht macht man mit Ton tolle Sachen und zeigt den Prozess. Prozess ist ein wichtiger Stichpunkt. Denn es ist auch spannend, die Entwicklung zu sehen. Mhm. Und vielleicht sogar Sachen, die nicht geklappt haben. Deshalb sind Skizzen meistens auch gut, weil die einfach das zeigen, was dann nicht auf der Malerei ist. Aber es ist trotzdem wertvoll. Mhm. Und manchmal ist es auch so, es ist nicht die akkurateste Zeichnung, die immer das Beste sein muss. Also wenn jemand jetzt was zeichnet und es ist nicht super akkurat, aber man sieht schon einen starken Willen und Stil durch,
ja,
dann ist das meistens auch künstlerisch wertvoll und dann kann es auch besser sein als nur ein Bild, was wirklich perfekt 1:1 abgezeichnet ist.
Ja. Eine letzte Frage zur Eignungsprüfung. Welchen Tipp würdest du denn gerne Menschen mitgeben, die diese Eignungsprüfung noch vor sich haben, also die erst noch eine Mappe machen müssen?
Ich würde den Tipp geben, sich auf jeden Fall Zeit zu nehmen, auf den Prozess zu achten, den Prozess zu dokumentieren und vielleicht auch eben darauf zu achten, authentisch zu sein, sowohl in der Prüfung als auch was die Mappe angeht.
Sehr guter Tipp. Also einfach nicht verstellen. Ja, super. Finde ich richtig gut. Jetzt haben wir ja sehr viel über Arbeiten gesprochen, die du gemacht hast und über den praktischen Alltag, sag ich mal, in der Kunsthochschule und was du alles, mit was für Materialien du arbeitest. Gibt es denn auch, weil das kennen wir jetzt aus den anderen Folgen eher so, dass es an der Uni eigentlich sehr theoretisch zugeht. Und in Kunst ist es ja so eher genau umgekehrt, da geht es sehr praktisch zu. Aber ihr habt doch sicher auch so ein bisschen Theorie. Was macht ihr denn, ich sag jetzt mal, im Theorieteil? Gibt es den überhaupt? Und wenn ja, was wird da thematisiert?
Wir haben auch Theorie. Allerdings, das ist wieder aufgeteilt, weil wenn man Lehramt studiert, dann muss man auch in eine Kunstgeschichtsvorlesung gehen. Mhm. Die habe ich auch besucht, also ich bin da auch mal hingegangen. Und dann gibt es noch die Kunsttheorie. Also die Kunsttheorie, die haben wir bei der Frau Schütze, ist eine ganz liebe Frau. Mhm. Und die macht Theoriekurse, in denen sie verschiedene Kunstsachen durchgeht, also ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel hat sie einen Kurs gemacht zu Installationskunst, also zu nur dieser Kunst. Mhm. Und dann auch noch zu anderen Kunstarten eher. Und jetzt bietet sie etwas an, das heißt spekulative Ökologien.
Aha.
Ja.
Erklärst du das noch?
Okay. Ja, und da beschäftigen wir uns mit Dystopien und Utopien zu Kunst mit dem Thema, zum Thema Klima. Das ist sehr faszinierend, also so zur Pflanzenwelt, aber es ist auch sehr digital. Also es ist sehr breit gefächert, was sie unterrichtet. Und es ist super interessant. Also ihre Seminare würde ich wirklich jedem ans Herz legen. Ich habe im ersten Semester gleich 2 von ihr besucht. Einfach, es war zwar ein Versehen, aber ich bin dann sehr gerne hingegangen. Deshalb würde ich an jedem ans Herz legen. Ganz tolle Seminare. Und auf jeden Fall gibt es dann diese 2 Sachen. Für uns Lehrämtler gibt es noch einen Kurs von der Carmen Mörsch. Wir sind per Du, deshalb wollte ich das sagen. Mhm. Und es ist eine ganz liebe. Und bei ihr gibt es die Kunstpädagogik. Mhm. Und auch es gibt noch einen, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob und wie lange er noch da ist. Stefan Bast gab es noch. Ganz lieb beide. Und bei ihr gibt es halt die Kunstpädagogik. Die ist für Lehramtsstudenten enorm wichtig und sie bringt einem wirklich was bei und es ist super praxisnah, man arbeitet mit Schulen direkt zusammen, also man entwirft wirklich richtige Unterrichtskonzepte und überlegt, wie man Sachen wirklich beibringen kann.
Cool.
Trotzdem ist es ein Unterschied zu dem, was man in der Kunst macht, weil es ist wirklich Kunstpädagogik und man lernt auch ganz viel über feministische Sachen, sehr viel Gender. Es gibt wirklich da ganz tiefe Themen, die zum Thema Antidiskriminierung, zum Subjekt. Mhm. Also es ist wirklich sehr sensibel, was viele Themen angeht und sie ist sehr rücksichtsvoll. Und es wird viel thematisiert und man lernt wirklich ganz viel bei ihr. Also es ist wirklich, man lernt es auch mehr an der Kunsthochschule in ihren Seminaren. Ich werde es jetzt so sagen, weil es die Wahrheit ist, als in den bildungswissenschaftlichen Seminaren an der Uni. Weil mir ist wirklich aufgefallen, dass in der Kunsthochschule wird einem eine Sensibilität vermittelt, die wirklich sehr stark ist. Also das ist echt ein Schwerpunkt darauf. Während an der Uni in bildungswissenschaftlichen Seminaren meistens sehr viel um das Allgemeine, Schulische geht. Mhm. Aber die ganzen anderen Sachen, die da noch mit reinspielen, dafür herrscht hier nicht so eine Sensibilisierung wie an der Kunsthochschule.
Ja.
Und gerade Carmen Mörsch macht das wirklich eindrucksvoll gut. Also das muss ich wirklich, ich wollte es nur noch mal sagen.
Das liegt wahrscheinlich an diesem oder liegt vielleicht, ne, an diesem künstlerischen Blick, der auch dazu neigt, an Rändern zu gucken, was es da gibt oder Dinge, die verborgen sind, ans Licht zu holen. Und das passt ja zu dieser Sensibilität, die man in einem Kunststudium lernt und deswegen auch eine Sensibilität an den Tag zu legen gegenüber SchülerInnen, denen man später begegnet und mit denen eben auch sensibel umzugehen. Mhm. Aber war mir jetzt so in der Tiefe vorher gar nicht klar. Richtig cool, dass du es erzählt hast.
Ja, macht ja eigentlich auch eine gute Pädagogik aus, kann ich jetzt als Pädagogin sagen. Eigentlich sollte Pädagogik so sein, dass sie sehr sensibel auf sowohl auf das blickt, was vermittelt werden soll, als auch auf denen das vermittelt werden soll. Und ich hoffe, und es hört sich so an, dass ihr das wirklich gut lernt. Fühlst du dich denn gut vorbereitet auf das Lehramt in Kunst? Hast du das Gefühl, du kannst wirklich bald vor einer Klasse stehen und mit denen Kunst machen? Oder hast du das Gefühl, das kommt dann eher im Ref?
Ich würde tatsächlich sagen, beides. Mhm. Weil man lernt tolle Sachen. Mhm. Also die Sachen und Unterrichtsmaterialien kann man auf jeden Fall dann weiter benutzen. Das ist der große Vorteil. Der Unterschied zum Unterrichten, das kann ich sagen, weil ich schon mal an einer Schule unterrichtet habe und unterrichte, ist, dass wenn man mit Schülern über einen längeren Zeitraum arbeitet, ist die Arbeitsweise eine andere, als wenn man mit denen über einen kürzeren Zeitraum arbeitet und wenn auch die Lehrer im Hintergrund sind.
Ja.
Das hat man ja auch in der Soziologie gelernt, dass man dann einen anderen Status vor den Schülern einnimmt.
Ja.
Und über einen längeren Zeitraum muss man natürlich die Sachen, die man gelernt hat, anders aufarbeiten.
Mhm.
Ich würde aber schon sagen, dass man gut darauf vorbereitet wird und die Sachen, die man lernt, wirklich sehr hilfreich sind.
Schön.
Das echte Leben ist aber natürlich trotzdem immer noch mal was anderes. Mhm. Aber ich denke, das lässt sich auf jedes Studienfach beziehen.
Okay, aber es ist ja so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich das raushöre, das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass wenn du irgendwann Lehrerin bist, dass du einerseits zwar deinen Schulalltag hast, aber dann halt auch vielleicht dadurch die Sicherheit und den Freiraum, deine Kunst auch weiterzumachen. Ist das so ein bisschen deine Hoffnung auch?
Ja, das ist meine Hoffnung.
Mhm.
Ich habe aber auch schon oft gehört, dass die Lehramtsleute dadurch, dass das REF sehr hart ist und wenn man dann im Unterricht ist und wirklich die 24 Stunden oder wenn man doch an eine andere Schulform geht, 27 Stunden hat, das Vor- und Nachbereiten schluckt halt wirklich sehr viel Zeit.
Mhm.
Und viele hören dann auf oder machen sehr viel weniger, obwohl sie totales Potenzial haben.
Mhm.
Und das ist das Traurige halt leider, weil dadurch halt viele wertvolle Künstler wahrscheinlich verloren gehen.
Mhm.
Und es könnte aber ja auch so ein Modell sein, dass du halt nicht 100% als Lehrerin arbeitest, sondern eben sagst, okay, ich möchte diese Zeit haben, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich arbeite nur als eine 50% Kraft und bin dann in den anderen 50% meines Lebens doch freie, schaffende Künstlerin. Sowas geht ja auch.
Ja, genau. Der Freiraum, der ist gegeben, wenn man es geschafft hat. Das ist super. Und deshalb finde ich ja auch, ich werde mich jetzt sehr für Kunst auf Lärm natürlich aussprechen, aber deshalb finde ich das auch gut, weil damit hat man diese Flexibilität gegeben und man kann die halbe Stelle machen, man kann die auch als Ganze, man kann aber auch, um nochmal für die freien Künstler halbwegs zu reden, ich bin es zwar selbst nicht, aber man kann ja auch als freier Künstler auch an der Schule unterrichten. Das ist auch möglich.
Mhm. Ja, absolut. Ich wünsche dir ganz doll, dass du es später geht, also dass du beides integrieren kannst in dein Leben, weil es hört sich schon an, als wäre das eine ganz große Leidenschaft von dir. Und es ist, glaube ich, auch, ich glaube, es steckt, und da kommt jetzt wieder die Pädagogin raus aus mir, ich glaube, es steckt auch viel Potenzial drin, wenn man es schafft, in dem Schulsystem, das ja so starr ist mit den Lehrplänen und all dem, trotzdem mit Schülerinnen und Schülern richtige Kunst zu machen. Ich wünsche dir ganz doll, dass du das machen kannst und dass die dir einfach helfen, dass sie deine Helferlein werden, sag ich mal, und ihr dann einfach zusammen Sachen erschaffen könnt. Das wäre natürlich ideal. Da gibt's hoffentlich bald und in Zukunft auch Schulmodelle, die sowas noch mehr ermöglichen. Es gibt schon so Modellschulen, die so in diese Richtung gehen, wo ein bisschen mehr Freiheit im Lehrplan ist. Ich hoffe ganz doll, dass du das auch noch so erlebst und das dann umsetzen kannst später, weil das hört sich wirklich so an, als wäre das wichtig.
Okay, wo wir jetzt gerade bei Theorie nochmal eingebogen sind, frage ich mich, wir reden die ganze Zeit darüber, dass dieses Studium super frei ist, super praktisch, künstlerisch. Gibt es aber trotzdem die Verpflichtung, mal eine Hausarbeit zu schreiben?
Die gibt es auf jeden Fall beim Studium Kunst auf Lehramt. Man muss Hausarbeiten schreiben, Referate halten oder eine Zusammenfassung davon auch noch verfassen. Aber das ist das, was wir im größten Teil machen müssen im Bachelor.
Und auch nicht so viele Hausarbeiten wahrscheinlich, oder?
Nein. Aber wir haben ja auch noch ein anderes Fach dazu und noch die ganzen bildungswissenschaftlichen Sachen. Also,
ja, guter Hinweis.
Das darf man auch nicht außer Acht lassen.
Absolut. Ja. Genau. Okay. Aber es heißt, das hält sich in Grenzen, wenn ich es richtig verstehe, was man in Kunst dann im Lehramt an Hausarbeiten abgeben muss.
Ja, schon, wobei ich sagen muss, wie gesagt, in Kunstpädagogik muss man meistens auch viel abgeben. Und das ist, würde ich sagen, auch ein großer Arbeitsaufwand, aber auch mit einem großen Gewinn. Und das würde ich nicht als wenig Arbeit bezeichnen, auf keinen Fall.
Nee, okay, ja. Mhm. Alles klar. Wem würdest du denn ein Kunststudium empfehlen? Was muss eine Person mitbringen, aus deiner Sicht, um für ein Kunststudium geeignet zu sein?
Um für ein Kunststudium geeignet zu sein, würde ich sagen, dass man auf jeden Fall eine Leidenschaft und Biss haben muss. Das ist sehr wichtig, einfach weil es ja um die eigenen Arbeiten letztendlich geht und viel um sich selbst. Man sollte auf jeden Fall Disziplin haben und je nachdem, wo man hin will. Denn ich würde sagen, wenn man wirklich freier Künstler werden will, dann muss man lernen, wie ein Selbstständiger sich selbst zu vermarkten, eine eigene Website zu machen, mit Künstlern in Kontakt zu kommen. Und dafür braucht man dann diese ganze freie Zeit, die einem gegeben ist, weil so etwas aufzubauen erfordert super viel Biss.
Ja.
Und das braucht man und man muss es wirklich wollen.
Ja.
Wenn man Kunst auf Lehramt macht, dann braucht man, wenn man auch noch das haben möchte, natürlich noch mehr Durchhaltevermögen. Man sollte auf jeden Fall kritikfähig sein. Das würde ich einem auf jeden Fall ans Herz legen. Und man muss auch damit rechnen, dass Kunst Emotionen erzeugen kann. Also, dass man auch Rückmeldungen bekommen kann, die emotionaler ausfallen. Und man muss lernen, dass es trotzdem auch nicht immer so ganz blumig ist, wie es erscheint. Also, man sollte auf jeden Fall sich ein dickes Fell auch zulegen.
Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich auch. Ja.
Ja, also irgendwie so gewappnet sein, ne, für Leute von außen, weil Kunst ja dann immer wieder bewertet wird von außen.
Auch in den Klassen wird es bewertet.
Ja, und das, ich glaube, das ist auch gar nicht leicht, dass man das nicht auf sein Selbst bezieht oder auf die eigenen Fähigkeiten, ne?
Ja, das ist überhaupt nicht.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das ist in der Musik auch, geht mir in der Musik genauso. Das ist ganz, ganz schwer, dass man das nicht auf sich bezieht. Kann ich total nachvollziehen. Ja.
Und es ging ja gerade auch so ein bisschen ums Präsentieren vor anderen. Macht man eigentlich im Studium auch Ausstellungen? Das hast du vorhin schon mal gesagt, dass ihr das macht, aber organisiert man die auch selber dann mit als Student, Studentin?
Also von der Kunsthochschule Mainz, wir haben ja einen Ausstellungsraum in der Kunsthochschule, aber es sind auch noch Sachen, die bevorstehen, wo wir uns noch mehr mit Ausstellungen als Ganze, als Kunsthochschule mit beschäftigen. Aber ich möchte da nicht für Henat sprechen, das ist seine Aufgabe und die Öffentlichkeitsarbeit. Aber Ausstellungen werden auf jeden Fall organisiert. Meistens organisieren das die Professoren der Klassen eben. Und die kümmern sich um die Planung und um die Verbindung, die man braucht. Und wir lernen dann, dadurch kriegen wir natürlich auch Connections zu den Leuten und lernen die kennen. Und wir machen dann halt die Arbeiten für die Ausstellung. Man kann aber auch selber natürlich eine Ausstellung organisieren, sich den Raum mieten. Das machen viele, das habe ich auch schon öfter gemacht und sagen, man will jetzt selbst eine Ausstellung da drin machen. Man kann auch andere, also zum Beispiel in der Stadt, wenn es andere Orte gibt, die leer stehen zum Beispiel, oder wenn kollaborative Kunstsachen stattfinden, dann kann man das auch selbst beantragen. Also es muss nicht immer der Professor sein, man kann auch selbst aktiv werden.
Okay. Wir werden von Studieninteressierten, die sich für Kunst interessieren, ganz oft gefragt, was werde ich denn danach? Und ich glaube, es gibt so ein bisschen die Vorstellung, das haben wir in unseren anderen Folgen, falls ihr da schon mal reingehört habt, haben wir immer am Ende so ein Part mit, was könnte man danach damit machen? Und dann ist es meistens so, dass sich eine große Bandbreite an Berufsfeldern irgendwie, auch selbst wenn es nicht ganz konkret ist und man sowas studiert hat wie Kunstgeschichte, wir hatten es ja gerade schon davon, oder Geschichte oder eine Sprachwissenschaft oder eine Kulturwissenschaft, sich dann so ein großes Feld an Berufsmöglichkeiten auftut. Und wenn ich das, zumindest ist es bei mir so, wenn ich das gefragt werde in der Beratung, wenn es jetzt auf nicht auf Lehramt studiert wird, sondern freie bildende Kunst, dann sage ich eigentlich immer, naja, Sie sind dann KünstlerIn. Das heißt, genau das, was du vorhin schon auch ein paar Mal beschrieben hast, Sie müssen sich was aufbauen. Stimmt das? Also ist das so? Oder erlebst du oder kennst du auch Leute, die in andere Bereiche gerutscht sind, in anderen Bereichen gelandet sind, die jetzt freie bildende Kunst studiert haben?
Also wenn man freie bildende Kunst macht und man sich während dem Studium etwas aufbaut, also die Verbindung zu den Galerien, die sind ganz wichtig, und zu Leuten, die einen ausstellen, dann kann man das auch durchaus nach dem Studium machen, weil dann hat man die Verbindung und dazu sollte man das Studium auch nutzen,
ja.
Auch mit den Professoren in Kontakt sein. Würde ich als sehr wichtig sehen, wenn man freie Kunst macht.
Mhm.
Es gibt aber auch viele Künstler, die arbeiten dann in Museen oder kuratieren selber, eröffnen selbst eine Galerie. Also es sind tatsächlich nicht alle Leute, die Kunst studieren, dann als Künstler tätig. Manche helfen auch anderen Künstlern.
Mhm.
Das ist, wie gesagt, das ist sehr breit gefächert, aber dieses erfolgreiche Prozent, von dem viele träumen, das sind tatsächlich nicht alle und sehr wenige.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Aber das ist schon mal beruhigend, finde ich, zu wissen, dass es auch andere Bereiche gibt, in denen man landen kann. Also zum Beispiel Museum, KuratorIn oder Galerien etc. Also das heißt, es gibt schon auch Berufssparten, wo man landen kann, wenn man nicht zu den 1%,
ne?
Erwachsenenbildung, genau, wenn man nicht zu den 1% gehört, die erfolgreich werden.
Natürlich, ja. Es gibt auch Leute, die danach Kunsttherapie dann dranhängen zum Beispiel. Oder man als Künstler tätig ist und doch an der Schule arbeitet, aber halt eben nicht Vollzeit.
Ja.
Das geht auch. Also Kunstlehrer sind ja gesucht und es sind nicht nur Lehramtsstudenten, die dann unterrichten können, sondern
absolut.
Auch freie Künstler. Also
ja.
Das sollte man, auch wenn man dann in der freien Kunst ist, nicht außer Acht lassen.
Ja.
Und ich will auch noch mal dazu sagen, mit Schülern arbeiten macht ja auch sehr viel Spaß.
Absolut, total. Das kann ich nur unterschreiben. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Im Endeffekt möchte ich dich nach deiner Meinung fragen. Weil jetzt habe ich eine Künstlerin hier sitzen. Und ohne, dass ich jetzt die große Frage, was Kunst aufmachen will, will ich trotzdem mal fragen, es ist jetzt in letzter Zeit irgendwie viral gegangen, dass ein Dreijähriger Werke gemalt hat. Und dass die zu horrenden Preisen verkauft worden sind. Ich glaube, mehrere Millionen Euro haben die Werke zum Teil erbracht. Die Eltern haben ihn ganz doll auf, ich glaube, in Social Media gepusht. Und es ging dann irgendwie viral. Und jetzt sind seine Werke unglaublich viel Geld wert. Und er produziert in einer Tour Sachen. Und meine Frage ist, und das wird jetzt irgendwie überall in den Feuilletons und überall auch diskutiert, ist das Kunst? Wie siehst du das?
Ich würde sagen, es ist sehr gute Vermarktung.
Okay, ja.
Das ist meine Antwort.
Super, vielen Dank. Ja, aber das finde ich wirklich wichtig. Das hat mich einfach mal interessiert.
Und ich muss aber eine Frage danach
machen. Ja, unbedingt.
Weil du sagst jetzt, es ist nur Vermarktung, da steckt ja vieles drin. Kannst du das noch mal weiter ausführen? Also was fehlt denn? Also irgendwas muss ja anscheinend fehlen, wenn es hauptsächlich nur gute Vermarktung ist, oder?
Also ich würde schon sagen, dass die Vermarktung großer Teil ist, denn tatsächlich ist die Frage, was an Kunst verkauft wird und was in den Künstlerkreisen als gute Kunst gefeiert wird, ist für die Käufer etwas ganz anderes teilweise. Mhm. Also die Kunstleute finden Künstler gut, die meistens nicht verkäufliche Sachen machen oder sehr Abstraktes, wo jetzt jemand draufschauen würde, also wenn man es der Familie zeigt, die dann sagen würde, was ist das? Warum ist das gut?
Ja.
Das sind die Sachen, die in der Kunstszene hoch anerkannt sind. Wenn aber andere von außen draufschauen und sagen, das ist schön, das Bild gefällt mir, es hat bunte Farben, es ist fröhlich, das möchte ich kaufen. Das wird dann in der Kunst-Community manchmal so gesehen als, okay. Aber es ist nicht immer so. Es gibt auch was dazwischen, was wirklich, wo die Kunstleute sagen, boah, das ist echt toll gemacht. Mhm. Und die anderen Käufer sagen, es ist gut. Das ist meine Erfahrung, dass wenn man wirklich beide ansprechen will, dann muss man den Weg dazwischen finden. Und das ist eigentlich wirklich das Schwere, weil das habe ich oft bei meinen persönlichen Arbeiten halt erlebt. Und es ist echt spannend, wie die Diskrepanz ist zwischen Leuten, die das studieren und Leuten, die wirklich einfach nach der Ästhetik dann gucken oder die sagen, ich verstehe das nicht, was du machst.
Und also das heißt, das eine ist der Kunstmarkt, das einfach nochmal ein ganz eigenes Thema ist, da könnte man wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Folge zu machen. Und das andere ist, was ist aus Sicht von professionellen KünstlerInnen Kunst oder gute Kunst?
Mhm. Ja. Okay. Mhm. Das wäre meine letzte Frage. Mhm. Was würdest du sagen, also nur du als Künstlerin, was macht denn für dich ein gutes Kunstwerk aus?
Ich würde auch nochmal dann, wenn ich jetzt schon antworte, direkt auch sagen, welche Künstlerin ich mit einbeziehen würde, um es zu beantworten, weil die Künstlerin, die ich immer toll fand und von der ich die Arbeiten bewundert habe, ist Marina Abramović. Mhm. Sie ist aber eine Performance-Künstlerin, also sie macht eindeutig nicht verkäufliche Kunst, aber ihre ersten Werke und die, die sie dann mit ihrem Freund Ulay gemacht hat, die würde ich sagen, sind für mich gute Kunst, weil sie etwas in mir bewegen und mich berühren und Sachen aufzeigen, die auch auf irgendeine Art und Weise so unwirklich und absurd sind, aber trotzdem sehr körperlich. Und das ist für mich gute Kunst.
Mhm. Ja. Okay. Annabelle, was ist für dich gute Kunst?
Ich glaube, mir ist bei Kunstwerken am wichtigsten, dass sie versuchen, sich irgendeinem problematischen Thema zu widmen. Also das ist halt für mich ganz persönlich, muss Kunst irgendwie an einem Problem andocken, was es gesellschaftlich gibt und das verhandeln und darstellen und dann, so wie du auch eben schon gesagt hast, etwas auslösen in den Menschen, die dieses Kunststück betrachten. So. Ja, aber für mich muss der immer irgendwie ein gesellschaftlicher Aspekt sein.
Ja.
Also dann begeistert es mich halt total. So, das ist für mich wirklich so krasse Kunst und das finde ich irgendwie ja mega faszinierend, auf unterschiedlichen Ebenen sich dann einem Thema zu widmen. Und dann dadurch, wenn du dann bei Menschen, die das sich angucken, auslöst, dass jemand sich anders mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, das finde ich ist mega. Und das ist für mich gute Kunst.
Ja.
Und für dich?
Ja, wenn sie im weitesten Sinne, wenn sie mich berührt.
Mhm. Aber die Frage jetzt von mir, würdet ihr das dann kaufen wollen?
Wenn es mich sehr berührt, ja. Ich habe ein Beispiel, ich habe mal ein Kunstwerk gekauft. Ein einziges Mal, für meine Verhältnisse relativ viel Geld, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, weil ich da noch studiert habe. Ich bin Halb-Australierin, also ich bin in Australien geboren. Und ich habe eine Australienreise gemacht und war im Outback. Und das war eine indigene Künstlerin von einem Aborigine-Stamm, der in Australien ist, also im Zentrum von Australien ist. Und sie hat mir auch erklärt, also einmal ist es eine sehr bestimmte Art, wie da gezeichnet wird mit diesen Punkten, das kennt man vielleicht, hat man vielleicht schon mal gesehen. Und sie hat mir halt auch erklärt, was sie da darstellen wollte bei dem Kunstwerk. Das hat mich sofort angesprochen. Deswegen habe ich sie auch, also ich habe es gesehen, es hat mich sofort angesprochen. Dann habe ich sie gefragt, weil sie auch da war, was hast du da ausdrücken wollen? Und auf dem Bild sagt sie, und das sieht man auch, sind die großen Phasen im Leben einer Frau dargestellt. Eigentlich nur anhand von diesen Punkten und bestimmten Farbkonstellationen. Und das hat mich so gekriegt, weil ich auch feministische Themen total interessant finde und dann im Zusammenhang mit meiner Herkunftsgeschichte und mit allem, was dazugehört, so die Weißen in Australien etc. pp., hat mich das irgendwie gekriegt und ich habe gesagt, das muss ich kaufen. Ich habe es gekauft. Ich habe mich tatsächlich sogar ein ganz bisschen dafür verschuldet und habe es aber jetzt abbezahlt mittlerweile.
Oh, haut.
Ja, weil ich einfach, und es hängt über meinem Bett. Also cool. Ich liebe dieses, das ist das Einzige, was ich bisher erworben habe. Und es ist wahrscheinlich auch das Einzige, was ich jemals erwerben werde, aber es war echt wichtig für mich.
Ja. Aber die Frage, die ich jetzt zurückstellen würde, ist, hättest du es denn gekauft, wenn es jetzt eine Installation wäre und es dich genauso berührt hätte?
Ich hätte wahrscheinlich, ich hätte sehr viel Geld dafür ausgegeben, um die Installation zu sehen, ja. Ich glaube schon. Ich glaube auch ungefähr so viel, wie ich dafür gezahlt habe. Ja, so hätte ich, ja, auf jeden Fall. Weil es berührt, das Schöne an einem Bild ist natürlich, oder an einer Skulptur, also an etwas, was man mit nach Hause nehmen kann, ist, dass ich es immer wieder angucken kann. Das finde ich halt das Schöne. Dass ich es daheim habe und ich es mir immer wieder angucken kann und immer wieder dran denken. Und das Witzige ist auch wegen dieser Phasen im Leben einer Frau, jetzt mittlerweile habe ich das Bild schon fast 20 Jahre. Das heißt, ich habe einige dieser Phasen schon durchlaufen. Und jetzt verstehe ich teilweise noch viel besser, warum diese Farbe? Warum ist die eine Phase kürzer als die andere? Solche Sachen. Weißt du, was ich meine?
Es ist tatsächlich spannend, das Bild zu sehen. Ja. Vielleicht kann man das ja am Ende vom Podcast irgendwie nochmal hochladen.
Weil
das
einblenden, ja.
Das ist eigentlich ja schon ganz spannend. So. Ja. Also mich hast du sehr neugierig gemacht. Okay,
mich auch.
Super, dann ich guck mal, was ich machen kann. Aber ich kann es dir auf jeden Fall gerne noch schicken. Ich guck mal, ich glaube, hochladen geht wahrscheinlich nicht, aber ich kann es dir gerne schicken. Mhm. Ich habe es auch, glaube ich, nicht gut beschrieben, aber ich finde es sehr, sehr schön.
Ist aber auf jeden Fall, was du angesprochen hast, Lilian, ist mir durch deine Frage halt nochmal aufgefallen, dass ganz viele Kunstwerke, die ich jetzt toll finde, ne, die kann ich nicht erwerben. Ich kann die halt nur in einer Ausstellung sehen oder vielleicht noch in einem Katalog. Und was mir aber jetzt auch noch eingefallen ist, so, ich habe überlegt, was hängt denn bei mir zu Hause? Tatsächlich hängen zu Hause die meisten Bilder, die da hängen, sind Aquarell- oder Acrylbilder, die meine Mama gemalt hat. Und da hängt halt ein persönlicher Wert dran. Deswegen, also ich finde die super schön, aber da sind wir wieder bei dem Bewegen und bei dem Emotionalen. Ja, es ist mir irgendwie gerade so aufgefallen. Aber viele andere Kunst, die mich bewegt, die kann ich nur anders unterstützen. Die kann ich gar nicht zu Hause bei mir hinstellen.
Ja, deshalb habe ich sie mich auch gefragt, weil das ist das, was das Ding ist. Also ich hatte auch, als ich in London war, mit einem Künstler geredet und er war super erfolgreich und hat überall auf der Welt ausgestellt. Aber die Kunst von dem konnte man nicht kaufen. Und als er das vorgestellt hat, habe ich mir echt gedacht, ich bin in einem Fiebertraum. Das war ganz merkwürdig. Also es war wirklich, wirklich merkwürdig. Mhm. Und die Sachen von ihm, das kann man sich, glaube ich, auch nicht kaufen. Und ich habe mich auch gefragt, wie er sein Geld verdient, weil das war nicht käuflich.
Krass, okay.
Ja, ist dann nur über Ausstellungen oder ja, solche Dinge, ne?
Ja. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang mit euch weiterquatschen, was ich wirklich gerne machen würde, weil es ein unglaublich interessantes Thema ist. Und ihr hört das, glaube ich, auch schon daran, dass wir hier vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Das geht uns selten so, muss ich sagen. Also das ist ganz interessant und ich würde wirklich sehr gerne weitermachen. Aber wir haben eine begrenzte Zeit und deswegen würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns in dein Kunststudium mit reingeholt hast, dass du den Studieninteressierten, die uns zuhören, mal so ein bisschen nahegebracht hast, was einen da vielleicht erwartet. Und ja, ich glaube, man hat jetzt wirklich einen besseren Blick darauf und kann sich so vorstellen, was auf einen zukäme.
Vielen, vielen Dank. Also es hat uns mega Spaß gemacht.
Absolut.
Und ja, ich habe mich super auf die Folge gefreut. Und ich wurde, also meine Erwartungen hast du übertroffen. Und ja, ein kleiner Teil von mir, ja, würde dem vergangenen ich ja gerne empfehlen, studier doch Kunst. Auch noch mit Philosophie, Ethik. Also ja, ich finde deine Kombination richtig, richtig cool und finde es richtig toll zu hören, wie begeistert du auch bist. Und ich glaube, du bist eine richtig gute Lehrerin.
Das glaube ich auch.
Und das brauchen wir an Schulen. Also vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ihr habt mich gerade richtig berührt.
Oh, schön. Ja. Du uns auch. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, jetzt kommt noch das Langweilige, dann schreibt uns gerne eine Mail an zsb@uni-mainz.de. Sei das eine Frage zum Kunststudium oder auch zu irgendeinem anderen Studiengang oder hört in eine der anderen Folgen rein. Wenn ihr Fragen speziell zum Kunststudium oder auch zu der Eignungsprüfung habt, könnt ihr euch natürlich auch an die Kunsthochschule direkt wenden, weil die eine ganz super tolle Studienberatung da haben. Ich kann euch sogar sagen, wendet euch einfach direkt dahin, weil die sind einfach sehr viel besser informiert, können euch ganz genau sagen, was wie ihr euch vorbereitet und so weiter. Wir packen euch die Kontaktdaten und alles in die Shownotes und seid nicht schüchtern, meldet euch da einfach. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und freuen uns ganz doll, wenn ihr wieder mit dabei seid und bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.